Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. 9 Jahre lang hat Tuba Tekkal als Fußballprofi in der Frauenbundesliga gespielt, beim HSV und beim 1. FC Köln. Heute engagiert sie sich hauptberuflich für Menschenrechte und Demokratie und insbesondere für die Rechte jesidischer Mädchen und Frauen. Und das eben auch mit Hilfe des Fußballs. Bin gespannt, wie das geht. Tuba Tekkal ist mir aus Köln zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Tekkal.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Ich komme erstmal ganz kurz auf Ihre Familie. 11 Kinder, das war ja auch schon eine Fußballmannschaft. Als Einzelkind frage ich mich, wie sich das anfühlt, das 7. von 11 Kindern zu sein.
Ach, das fühlt sich in erster Linie erstmal ganz viel an und sehr laut. Aber jetzt muss ich sagen, im Alter von 36 Jahren ist es etwas, was ich sehr liebe und schätze. Ja, es hat mich auf jeden Fall nur stark gemacht.
Und wie war das mit den 11 Kindern? Wie viele von denen haben Fußball gespielt mit Ihnen?
Tatsächlich bin ich so richtig die Einzige. Meine Brüder haben alle Rugby gespielt. Oh. Ich habe noch eine kleine Schwester, die dann so ein bisschen versucht hat, Fußball zu spielen, aber dann sich doch lieber für die Musik entschieden hat und DJ ist heute.
Um Mädchen und Fußball wird es in dieser Stunde gehen, um Bildung und Demokratie, aber auch darum, was das bedeutet, als Jesidin in Deutschland zu leben. Die ehemalige Profifußballerin Tuba Tekkal, die hat selbst erlebt, wie Fußballspielen ihr Leben verändert hat. Und das will sie weitergeben an Mädchen mit Migrationsgeschichte oder mit Lebenswegen, die auf andere Weise irgendwie holprig sind. Scoring Girls heißt diese Initiative, Frau Tekkal. Übersetze ich das richtig? Punktende Mädchen?
Richtig, das ist genau das. Oder treffende Mädchen, punktende Mädchen. Genau das ist das, was ich mit diesem Namen auch repräsentieren wollte.
Und dahinter setzen Sie noch ein Sternchen.
Weil es einfach alle Mädchen ansprechen soll.
Mhm. Alle Mädchen heißt?
Alle Mädchen heißt, egal wo du herkommst, egal welche Hautfarbe du hast, egal welche Religion, welche sexuelle Orientierung, du kannst Teil von den Scoring Girls sein.
Was für eine Altersgruppe?
Zwischen 8 und 18 Jahren tatsächlich.
Mhm. Dieses Fußballprojekt ist am Wachsen. Derzeit sind es so um die 150 Mädchen, 2 Gruppen in Köln, 3 in Berlin und eine ist im Aufbau in einem Flüchtlingscamp im Irak. Was sind jetzt das für Mädchen, die zu Ihnen kommen?
Also überwiegend sind es tatsächlich Mädchen, die irgendwie das Gefühl haben, nicht dazuzugehören, weil sie zum einen vielleicht die soziale Herkunft haben, also nicht die finanziellen Mittel, sozusagen auch an Vereinsleben teilzunehmen, wo die Eltern sich beispielsweise Vereinsbeiträge oder so etwas nicht leisten können. Aber eben auch Mädchen, die aufgrund ihrer ethnischen Herkunft das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Und ich habe seinerzeit beides vereint, so ein bisschen. Wir haben es gerade kurz angesprochen. Ich komme aus einer Großfamilie. Wir sind 11 Kinder zu Hause. Und bei uns war es wirklich so, dass wir natürlich nicht immer alles hatten, was die anderen Mitschülerinnen hatten. Und wir natürlich auch immer ganz, ganz neidisch rübergeguckt haben. Aber bei uns dadurch natürlich auch so ein Wille entstanden ist, eben auch genauso wie die, die sich eben leisten können, auch teilzunehmen. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich die Scoring Girls gegründet habe, weil die Scoring Girls nicht losgelöst von meiner persönlichen Geschichte zu verstehen sind.
Wollten diese Mädchen denn überhaupt von sich aus Fußball spielen wie Sie damals oder haben Sie die erst auf die Idee gebracht?
Es gibt tatsächlich beide Seiten. Also ich bin damals 2015 mit meinen Autogrammkarten vom 1. FC Köln bin ich von Flüchtlingsunterkunft zu Flüchtlingsunterkunft, aber auch von Jugendzentrum zu Jugendzentrum und habe einfach gesagt, liebe Mädels, ich bin Fußballspielerin hier beim 1. FC Köln und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, mit mir einmal die Woche irgendwo zu kicken. Und viele Mädchen waren sehr begeistert davon, weniger die Eltern, muss ich dazu sagen. Wir haben mit vielen Eltern gesprochen oder ich zu dem Zeitpunkt, die nicht davon begeistert waren, dass ihre Tochter jetzt irgendwie Interesse daran hat, Fußball zu spielen, weil sie einfach den Mehrwert nicht gesehen haben, den das Fußballspielen sozusagen haben sollte.
Ja, Mehrwert, aber vielleicht auch andere Vorbehalte, Ängste?
Absolut. Also da spielen natürlich Ängste wie Entwurzelung eine ganz große Rolle. Was ist, wenn sie ihre eigene Herkunft vergessen, die Sprache nicht mehr sprechen können, vergessen, wo sie herkommen. Aber auch, was für uns vielleicht nicht so, also für mich schon, aber für viele da draußen eben auch nicht normal ist. Aber viele Eltern dachten auch immer, dass das Jungfernhäutchen vielleicht reißen könnte. Oh. Ja, dass sie...
Das kann doch gar nicht passieren beim Fußballspielen.
Nee, das kann nicht passieren, aber da geht es eben darum, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das habe ich, dreiviertel Jahr habe ich das gemacht, bis ich überhaupt anfangen konnte, Fußball zu spielen mit den Mädchen. Aber beim Kickoff der Mädchen vorm Rhein-Energiestadion hatten wir direkt 60 Mädchen vor Ort, was natürlich sehr, sehr schön war.
Aber wie machen Sie das mit den Eltern? Also wie schaffen Sie das, da Vorurteile abzubauen, Vertrauen aufzubauen? Wie sehr bringen Sie sich da selbst rein?
Also ich kenne das ja von meinen Eltern. Ich durfte ja auch erst mit 16 im Verein Fußball spielen, weil meine Eltern einfach dagegen waren und ich das so hinnehmen musste, dass sie Nein sagen. Und ich wusste, dass Eltern mitgenommen werden wollen. Ich wusste, dass Eltern Vertrauen brauchen. Ich wusste, dass Eltern jemanden brauchen, mit dem sie sich darüber auch austauschen können. Und das ist etwas, was ich mache. Das heißt, ich bin viel mit Eltern im Austausch gewesen zum Anfang und jetzt sowieso noch viel mehr. Das heißt, wir binden sie auch mit ein. Wir laden sie gerne ein zum Training. Und wir bauen Vertrauen auf. Wir nehmen sie mit bei diesem Prozess. Viele Eltern haben ja auch ein bisschen Angst davor, dass die Kinder vielleicht auch zu selbstbewusst werden. Und das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Und wenn ich die eine Seite der Medaille erzähle, dass nämlich alles wunderschön ist, gibt es natürlich auch die andere, nämlich dass dann Mädels nach ein paar Jahren nicht mehr kommen dürfen, weil sie jetzt älter werden und geschlechtsreif beispielsweise. Mhm. Und auch damit haben wir natürlich zu kämpfen.
Ja, oder Eltern haben vielleicht auch Angst, dass die Schule zu kurz kommt. Das ist ziemlich schlau von Ihnen, denn Sie bieten parallel auch Hilfe bei den Hausaufgaben an. Wenn wir vielleicht ein, zwei Mädchen, wenn Sie uns die näher beschreiben, was bringt das Fußballspielen den Mädchen? Wie verändern die sich?
Ja, die Mädchen verändern sich insofern, dass sie natürlich ganz stark an Selbstbewusstsein dazu gewinnen. Das heißt, ich habe teilweise Mädchen dabei gehabt, die wirklich sehr verschüchtert waren, sehr eingeschüchtert, auch mit ihrer Mama und ihrem Bruder beispielsweise alleine hier sind und sich auch so ein bisschen darum kümmern mussten, Arzttermine regeln mussten und, weil sie die einzigen waren, die ein bisschen Deutschkenntnisse hatten. Und das sind jetzt natürlich Mädchen, die aufgrund des Fußballs, zum Beispiel ein Mädchen, die heißt Silva, die habe ich dann auch so entsprechend gepusht und habe sie zur Mannschaftskapitänin gemacht, weil sie aber auch das Talent hatte, wirklich gut Fußball zu spielen. Und habe sie so ein bisschen aus der Reserve gelockt, sie ein bisschen gestärkt und siehe da, sie ist mittlerweile DFB Junior Coach und hat beim DFB einen Lehrgang erfolgreich abgeschlossen, ist erfolgreich in der Schule, hat ganz andere Ziele. Also sie wollte mal Arzthelferin werden und irgendwann nimmt sie mich beiseite und sagt, Tuba, ich möchte keine Arzthelferin mehr werden. Und dann sage ich, was ist denn passiert, was ist los, das war doch dein Traumberuf. Dann sagt sie, nee, ich möchte gerne Ärztin werden. Und wenn es das ist, was wir schaffen, nämlich dass Mädchen das Gefühl haben oder an sich glauben können und über sich hinauswachsen, wenn es das ist, was wir schaffen bei nur 3-4 Mädchen, dann haben wir, glaube ich, alles erreicht.
Mhm. Anfang haben Sie selbst die beim Fußball trainiert. Sie waren aber auch, glaube ich, so eine Art Integrationshelferin dann für die Eltern, also Mädchen für alles. Jetzt hat sich das ja ausgeweitet von Köln nach Berlin in den Irak hinein. Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit die Projekte jetzt so oder das Projekt so groß geworden ist?
Mein Leben hat sich sehr verändert, also schlagartig. Das ganze Projekt hat natürlich meine komplette Aufmerksamkeit bekommen, aber auch unsere Arbeit bei Havard Help. Also Scoring Girls ist ja ein Projekt von Havard Help, was wir seinerzeit gegründet haben. Und den Verein, den wir da damals gegründet haben, Havard Help, war ja auch für mich, also das war 2015, ich war gerade dabei, mit dem 1. FC Köln aufzusteigen in die Bundesliga und parallel ist eben dieser sogenannte Genozid an meiner Religionsgemeinschaft passiert. Und das war für mich natürlich ein Megaspagat und die Freude auf der einen Seite und das Leid auf der anderen Seite, was für mich natürlich ganz, ganz heftig war. Aber das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe ein Handwerk, das ist das Fußballspielen und deswegen möchte ich etwas ins Leben rufen, was damit zu tun hat und eben aber auch anderen helfen kann. Und mein Leben hat sich komplett verändert, komplett auf den Kopf gestellt, aber ich liebe, was ich tue und die Mädchen und die lächelnden Mädchen bestätigen mich auch darin jeden Tag aufs Neue.
Auf den Verein Havard Help komme ich nachher nochmal genauer zurück. Sie haben es auch geschafft, Ihr Netzwerk ja in die Politik hineinzustrecken, dort Unterstützung, auch finanzielle, für Ihre Projekte zu bekommen. Wie ist Ihnen das gelungen?
Ich glaube, tatsächlich ist es uns so gelungen, dass die Arbeit für sich spricht. Ich meine, wir haben 5 Jahre lang, war das eine One-Woman-Show mit den Scoring Girls. Das heißt, Ich habe wirklich alles alleine gemacht. Sie haben es gerade schon angesprochen. Ich war sowas wie eine Sozialarbeiterin. Ich war große Schwester, großer Bruder, Mama, Papa, alles in einem. Und ich habe die, wir haben ja nicht nur 2 Stunden Fußball gespielt, sondern es war tatsächlich so, dass ich die Mädels überall hin begleitet habe, die Eltern überall hin begleitet habe, zu Ämtern. Ich habe mit Lehrern gesprochen. Also ich war wirklich für vieles, vieles verantwortlich und habe es tatsächlich geschafft, das also natürlich auch mit Unterstützung von Freunden und Familie, da etwas auf die Beine zu stellen, was ich auch sehen lassen kann. Und am Ende des Tages sind wir aber Gott froh, dass wir es schaffen konnten, diese Förderung zu bekommen, weil wir so natürlich jetzt auch struktureller noch mehr rangehen können, das professionalisieren können. Wir konnten mehr Mitarbeiterinnen einstellen, für die ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil sonst die Skalierung auch nicht möglich gewesen wäre. Und wir so natürlich, und das ist ja unser größtes Ziel, so vielen Mädchen wie möglich da draußen helfen möchten.
Tuba Tekkal hat für ihr Engagement auch schon eine Reihe von Preisen bekommen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel den Publikumspreis beim German Diversity Award. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Tuba Tekkal an diesem Dienstagmorgen. Die Familie der ehemaligen Profifußballerin ist in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen im Zuge des Anwerbeabkommens für sogenannte Gastarbeiter. Frau Tekkal, wo genau kommt Ihre Familie her?
Meine Familie kommt aus dem Osten der Türkei, Diyarbakır.
Diyarbakır, also ein kurdisches Gebiet, eine kurdische Familie.
Genau.
Aber da auch wiederum eine Minderheit, nämlich Jesiden. Erklären Sie uns nochmal, was genau sind Jesiden?
Jesiden sind eine Religionsgemeinschaft, die eine sehr, sehr alte Religionsgemeinschaft, die monoethisch ist und quasi, also man kann als Jeside nur geboren werden. Und dann müssen Mama und Papa sozusagen Jesiden sein. Wir sind weltweit 1 Million. Gegenwärtig sind allerdings 500.000 auf der Flucht aufgrund des Genozid 2014, der vom IS ausging.
Was bedeutet es für Sie, dieser Gemeinschaft anzugehören?
Ich will ehrlich sein, als Jugendliche war es für mich, also ich will nicht sagen nicht wichtig, aber jedes Mal, wenn ich in der Schule oder irgendwo auf die Jesiden angesprochen worden bin und ich erklären wollte, was es genau ist oder dass wir eben keine Muslime sind und auch keine Jesuiten oder keine Christen oder wie auch immer, hieß es immer, ach, ist doch alles das Gleiche. Und ich bin so ein bisschen müde geworden von dem zu erklären, was Jesiden genau sind. Und deswegen konnte ich mich damit auch nie so richtig identifizieren. Es war immer allgegenwärtig innerhalb der Familie. Da wurden dann auch 1-2 Regeln aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz war es so, ich konnte mich nie so wirklich damit identifizieren. Und tatsächlich erst als 2014 der IS im Irak eingefallen ist und quasi es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Jesiden zu töten, die Frauen zu versklaven, zu vergewaltigen, aus jesidischen Kindern Kindersoldaten zu machen und Männer zu enthaupten. Das war der Moment, wo ich mich dieser Religionsgemeinschaft sehr angehörig gefühlt habe und auch dann für diese Religionsgemeinschaft, der ich natürlich auch angehöre, als deutsche Jesidin sozusagen, empfanden wir als Schwestern das aber auch als unsere Aufgabe, da auch laut zu sein und
was zu sagen. Wir als Schwestern, sagen Sie, Sie haben ja auch Brüder.
Genau, aber auf den Weg gemacht mit diesem Verein Havard Help haben tatsächlich die Schwestern sich. Mhm. Und meine Brüder haben sich auch sehr eingesetzt, aber tatsächlich sind wir Schwestern diejenigen, die den Menschenrechtsverein Havard Help gegründet haben, im Zuge dessen, dass eben der IS da eingefallen ist. Meine Schwester ist seinerzeit mit meinem Papa gemeinsam dahin gereist, als das passiert ist, als keiner dahin reisen wollte, kam mit einer Dokumentation wieder und mit Bildern und mit Eindrücken, die sehr schrecklich waren, und im Zuge dessen ist eben auch unser Menschenrechtsverein gegründet, und deswegen sagen wir auch immer, Havard Help ist auf der Asche eines Völkermords gegründet.
Ihre Schwester Düzen Tekkal, Journalistin und Filmemacherin, sehr bekannt in Deutschland. Ich komme noch mal auf die Familie zurück, ein Stück weiter zurück in ihrer Biografie. Der Vater war Fliesenleger, politisch interessiert, ist in Deutschland in die SPD eingetreten. Wofür hat er sich engagiert?
Tatsächlich auch für Menschenrechte. Und das haben wir relativ spät irgendwie auch erst begriffen, dass es uns eigentlich in die Wiege gelegt worden ist. Aber mein Vater kam seinerzeit als Gastarbeiter, sogenannter Gastarbeiter, nach Deutschland und hatte aber hier dann auch schon gemeinsam mit Freunden, mit deutschen Freunden, mit Anwälten und auch mit politischen Entscheidungsträgern zu tun und hat dann da auch dafür gekämpft, dass Jesiden quasi als politisch Verfolgte auch in Deutschland anerkannt werden. Und hatte sich immer noch ganz stolz SPD-Mitglied tatsächlich, läuft auch überall mit seinem SPD-Parteibuch rum. Und also SPD-Kinder durch und durch tatsächlich, aber hat uns auch, beziehungsweise vor allem Düsen, weil sie die Erstgeborene in Deutschland war, auch immer mit zu Kundgebungen genommen, zu Demonstrationen, hat auch meine Schwester schon als Vierjährige mit in den Niedersächsischen Landtag genommen und gesagt, guck mal, hier werden Gesetze gemacht, hier wird Politik gemacht. Und der hat uns das eigentlich so ein bisschen schon in die Wiege gelegt, ohne dass wir es bemerkt haben. Mhm. Und ich erinnere mich an Tage, wo wirklich unsere Wohnung voll mit Gästen war, voll mit Menschen, die wir nicht kennen. Und meine Mama stand in der Küche und hat für alle irgendwie gekocht und wir auch mittendrin, weil es immer Menschen da waren, denen er irgendwie geholfen hat und helfen wollte und denen dann auch immer eine warme Mahlzeit irgendwie vorgelegt hat. Also mein Vater hat sich sehr, sehr, sehr viel eingesetzt, Zeit seines Lebens für Menschenrechte.
Sie selbst sind 1985 in Hannover geboren. Da waren Ihre Eltern schon viele Jahre in Deutschland. Wie wurden Sie denn erzogen? Also ich meine jetzt so zwischen der Notwendigkeit, sich hier zu integrieren, ohne das Kurdische, das Jesidische zu verlieren.
Ja, wie wurde ich erzogen? Also eigentlich sind wir relativ behütet aufgewachsen und alles gut. Aber wir hatten zwischendurch natürlich auch so ein paar strenge Regeln, wie zum Beispiel, als ich dann eben mit 7, 8 Jahren die Leidenschaft fürs Fußballspielen entwickelt habe, es sich irgendwie aus althergebrachten Traditionsbildern sozusagen oder Rollen, hat sich das meinen Eltern nicht erschlossen, dass ich als Mädchen jetzt irgendwie Interesse daran habe, Fußball zu spielen. Und das war für die jetzt dann erstmal, nee. Also mit kurzen Hosen jetzt rumlaufen und was sollen die anderen denken und mit Schrammen an Armen und Beinen nach Hause zu kommen, das gehört sich für Mädchen einfach nicht. Und deswegen wurde es mir auch tatsächlich verboten, viele, viele Jahre Fußball zu spielen. Nichtsdestotrotz sind wir aber auch sehr offen erzogen worden. Meine Eltern war immer Bildung sehr, sehr wichtig. Mein Vater war auch wenn er nicht der deutschen Sprache nicht unbedingt so mächtig war seiner Zeit, war es immer wichtig, dass er bei jedem Elternabend dabei war, dass er zumindest präsent war, dass er auch viel in den Austausch geht mit den Lehrern, zumindest versucht. Und also Bildung war meinen Eltern schon sehr wichtig. Sie wollten auch, dass wir unsere Träume sozusagen leben, aber ich muss auch ehrlicherweise zugeben, es war nicht immer so frei. Also wenn unsere deutschen Freunde beispielsweise irgendwo übernachtet haben oder Landheim oder, dann durften wir viele Sachen nicht. Das muss ich offen und ehrlich zugeben. Aber auch da muss ich meinen Eltern Lob aussprechen, weil auch da sind sie irgendwann mit uns mitgegangen und haben diese althergebrachten Rollenbilder auch irgendwie in die Tonne getreten.
Ein Lernprozess. Sie haben ja heimlich Fußball gespielt, aber wenn ich mir das so überlege, das geht doch kaum. Also, dass man dann dreckig und mit aufgeschürften Knien nach Hause kommt, ist doch nicht zu übersehen.
Richtig, das ist tatsächlich nicht zu übersehen. Deswegen bin ich immer noch der Überzeugung, dass meine Mama das auf jeden Fall wusste, aber es nicht hören wollte. Also man kennt dieses Phänomen ja. Also solange man nicht drüber redet, ist es nicht real. Und nichtsdestotrotz komme ich natürlich, also ich, wie gesagt, 10 Geschwister und meine Brüder haben natürlich auch viel Sport gemacht und zu Beginn auch ein bisschen Fußball gespielt damals noch. Und ich habe einfach meine dreckige Wäsche damit untergemischt und ich habe versucht, es zu verheimlichen. Aber als ich dann mein Bruder mich mit 16 heimlich im Verein angemeldet hat, habe ich dann aber nach einem Dreivierteljahr auch gesagt, dass ich diese Leidenschaft, die ich da habe, dieses neue Leben, was ich gerade lebe, ich hatte immer das Gefühl, nicht dazuzugehören und ich war auch keine besonders gute Schülerin, aber der Fußballplatz hat mir etwas ganz, ganz Tolles zurückgegeben, nämlich Freiheit und das Gefühl, eben doch dazuzugehören und diese Anerkennung. Und das wollte ich so gerne mit meinen Eltern teilen und deswegen habe ich dann irgendwann zu meinen Geschwistern gesagt, wir müssen es Mama und Papa sagen.
Das haben Sie gemacht. Fußball sollte auch kein Hobby bleiben. Sie wollten in eine Profimannschaft zum HSV nach Hamburg. Das hat auch geklappt. Dann sind Sie zum ersten FC Köln gewechselt, bald in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und da haben Sie auch von 2009 bis 2017 gespielt. In welcher Mannschaftsposition waren Sie besonders gut?
Naja, ich habe oft im Mittelfeld gespielt und da habe ich es auch geliebt zu spielen. Allerdings, je älter ich wurde, desto weiter wurde ich nach hinten verfrachtet. Also irgendwann habe ich hinten rechts meine Karriere beendet.
Mhm. Warum beendet? Mit 32? Ist das normal in dem Alter?
Ich weiß nicht, ob es normal ist. Für mich in dem Moment war keine andere Schlussfolgerung möglich, weil ich genau zu dem Zeitpunkt auch mit Havard Help gestartet bin und mit den Scoring Girls. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und ich habe mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge meine Fußballschuhe an den Nagel gehangen, weil ich mir zur Aufgabe gemacht habe, mit diesem Handwerk, das ich jetzt habe, lieber anderen, vor allem jungen Mädchen zu helfen.
Ich würde zurückkommen gern auf das Jahr, das Wendejahr 2014. Tuba Tekkal hat das eben schon angesprochen. Damals begann der sogenannte Islamische Staat mit dem systematischen Genozid an den Jesiden im Nordirak. Die Stadt Mosul wurde eingenommen. Tausende sind grausam ermordet worden. Mädchen, Frauen wurden vergewaltigt, als Sklavinnen verkauft. Eine halbe Million Jesiden sind vor dem IS geflohen. Die meisten leben heute noch als Binnenflüchtlinge im Irak. Ihre Familie, Frau Tekkal, vor allen Dingen ihre Schwester Düzen, ist aktiv geworden und eben 2014 begleitet von ihrem Vater in den Irak gereist, um da einen Film zu machen. Hawar, meine Reise in den Genozid. Das muss doch unglaublich gefährlich gewesen sein. Wer hat sie dort vor Ort unterstützt und geschützt?
Ja, es war unheimlich gefährlich, weil zu dem Zeitpunkt auch wirklich keine Airline eigentlich mehr hingeflogen ist. Also mehrere Airlines hatten seinerzeit dann auch Flüge gecancelt und die sind dann aber mit der Turkish Airline geflogen und auch mit Licht aus, also wie sie das auch beschreibt. Ja, ich würde sagen auch Todesangst. Haben uns in Deutschland aber so ein bisschen im Ungewissen gelassen mit dem, was sie da auch erleben. Wir haben es alles erst Jahre später erfahren. Wir hatten hier natürlich auch sehr viel Angst um sie und für meinen Vater stand auch von vornherein fest, als Düzen beschlossen hat, als deutsche Journalistin sozusagen und Jesidin dahin zu reisen, um darüber zu berichten, weil sie der Meinung war oder weil wir der Meinung waren, dass eben, wenn wir es nicht tun, es keiner tut sozusagen. Sie ist dahin gereist und mein Vater hat ganz klar gesagt, auf gar keinen Fall alleine. Also wenn, dann mit mir. Und hinterher war es auch das Beste, was passieren konnte, weil mein Papa natürlich sehr gut vernetzt ist und wir so oder die so dort vor Ort auch viele Leute kannten, die sie auch so ein bisschen geschützt haben. Aber nichtsdestotrotz war es sehr gefährlich, weil man natürlich in einem Gebiet ist, wo Krieg herrscht. Das war nicht schön, auch für uns nicht, die dann in Deutschland geblieben sind und ja, weitermachen sollten.
Ihre Schwester hat den Film auf Festivals gezeigt. Sie hat das Thema bis zu Angela Merkel persönlich in den Deutschen Bundestag gebracht. Und doch hat die Politik den Völkermord an den Jesiden ja bis heute noch nicht offiziell anerkannt. Es gab im vergangenen Sommer eine Petition, die eingereicht worden ist. Auch mit der Forderung, den 3. August, also das war der Tag, an dem das begann, 2014 im Nordirak, dieses Foltern, diese Massenmorde, dieser Genozid, den 3. August als Gedenktag zu feiern in Deutschland. Wie ist da der aktuelle Stand, auch was die Anerkennung dieses Genozides von deutscher Seite aus angeht?
Ja, gestern also wurde dazu tatsächlich zum ersten Mal im parlamentarischen Gremium in Deutschland dazu getagt. Für uns Jesiden oder für die Jesiden, die auch unmittelbar davon betroffen sind. Das heißt, es gibt auch ganz, ganz viele Familien, die ja, also es gibt keine jesidische Familie, die nicht betroffen ist, lieber so. Denen geht es vor allem auch bei dieser Anerkennung des Genozids, geht es vor allem darum, um Aufarbeitung, also eines der grausamsten Menschenrechtsverbrechen der jüngeren Zeit. Und da geht es vielen einfach nur um Gerechtigkeit. Sie wollen, dass das anerkannt wird, damit sie wollen eben keine, also wir haben mit ganz vielen jesidischen Frauen auch zu tun, die aus IS-Gefangenschaft befreit werden konnten, dennoch nicht frei sind, weil sie das Gefühl haben, dass eben keine Gerechtigkeit herrscht. Und mit dieser Aufarbeitung oder mit der Anerkennung dieses Genozids wäre da wirklich ein Meilenstein.
Und was für Signale gingen von der gestrigen Debatte aus?
Ganz positive, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir können gespannt sein. Es wäre gut, wenn es so wäre, dass es tatsächlich anerkannt wird. Ja, also ich bin gespannt, aber es sind ganz viele Parlamentarier, die da ganz großen Wert drauf legen, dass es eben auch anerkannt wird.
Sie haben schon angedeutet, schon ein bisschen erzählt von dem Verein Hawar Help, den Sie gegründet haben mit Ihren drei Schwestern, so eine Art soziales Familienunternehmen. Hawar bedeutet im Kurdischen Hilfe und unter diesem Dach gibt es ja inzwischen mehrere Projekte. Wem bieten Sie da Hilfe an? Wie sieht die aus?
Also der Ursprung der Gründung des Vereins war ja tatsächlich, jesidischen Frauen und Kindern zu helfen. Daraus ist aber so viel mehr entstanden. Das heißt, all unsere Projekte, die wir haben, sind multiethnisch, multireligiös. Und wir helfen vor allem, also im Irak selbst haben wir beispielsweise das Back-to-Life-Programm, wo es darum geht, also wir haben da ein Frauenzentrum im Irak, wo es darum geht, Frauen aus IS-Gefangenschaft wieder zurück ins Leben zu helfen. Das heißt mit Alphabetisierungskursen, mit Nähkursen, sie aber auch, dass sie ihre Dinge, die sie sozusagen nähen, auch verkaufen können. Also auch zu Unternehmerinnen zu machen. Gleichzeitig, Sie haben es eben auch schon angesprochen, haben wir da jetzt aber auch einen Fußballplatz beziehungsweise einen Sportplatz bauen lassen. Und da wird dann auch jetzt das Projekt Scoring Girls stattfinden, wo viele junge Mädchen daran teilnehmen. Aber wir gehen mit unserem Projekt School Talks auch viel in Schulen, leisten Aufklärungsarbeit, zeigen 20 Minuten des Films Hawar, meine Reise in den Genozid, also der Doku meiner Schwester, zeigen den vor Ort und reden über Völkermorde, aber nicht nur über Völkermorde an den Jesiden, sondern eben auch an Uiguren. Und dann kommen eben auch entsprechende Experten, die dann vor Ort mit Schülerinnen und Schülern über ja diese Themen sprechen. Und viel Aufklärungsarbeit, die wir leisten. Und wie gesagt, unsere Projekte sind alle multiethnisch, multireligiös. Und wir kämpfen sozusagen für eine bessere Welt und hoffen, dass uns das auch gelingt.
Toba Tekkal hat schon erzählt, dass sie im Nordirak in einem Flüchtlingslager jetzt eine Fußballgruppe für Mädchen aufbaut. Das ist auch durch Filmkontakte ihrer Schwester entstanden, die da ein Frauenzentrum aufgebaut hat und jetzt ein Sportplatz hinzugefügt wurde, auch unterstützt vom Bundesministerium für Migration in Berlin. Ist dieser Ort da irgendwo in der Wüste, wie in einem Artikel zu lesen war, Frau Tekkal, tatsächlich geheim?
Ja. Muss er sein, natürlich. Wir sind da in einem Binnenflüchtlingslager und möchte dazu sagen, dass das Frauenzentrum tatsächlich vom BMZ gefördert wird, also das Back-to-Life-Projekt.
Am Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit.
Genau, das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Mhm. Ja, es ist mitten in der Wüste. Es ist mitten in der Wüste, sind da diese Camps. Ich war jetzt im Dezember dort. Und zum ersten Mal muss ich dazu sagen, und das war irgendwie auch so eine Reise zu mir selbst, zu meinen Wurzeln, aber auch die Reise meines Lebens, würde ich einfach behaupten. Und dann auf diesem Platz zu stehen und diese 30, 40 Mädchen zu sehen, die mit ihren leuchtenden Augen diese Wünsche, diese Träume, die sie haben, und dann aber auch gleichzeitig zu erkennen, also was für eine Kraft diese Mädchen haben, sich nicht davon abhalten lassen, obwohl sie in diesen Camps beispielsweise auch geboren sind, aufgewachsen sind und seit 7 Jahren da ausharren, haben sie die Hoffnung nie verloren. Und das hat mir persönlich natürlich ganz viel Mut gemacht, aber auch vor allem mich gar nicht erst dazu gebracht, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, sondern mein Credo ist jetzt wirklich dafür zu sorgen, dass diese Wünsche und Träume, die diese Mädchen vor Ort auch haben, nicht in den Bergen verheilen, sondern auch wahrgemacht werden.
Und wenn Sie sagen, das war eine Reise zu sich selbst, was meinen Sie damit genau, dass Sie sich vorstellen konnten, dass es Ihnen genauso hätte gehen können? Oder?
Ja, das auch. Also das zum einen, aber zum anderen natürlich, ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen und hatte immer das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt, dass so der zweite Teil mir fehlt. Und ich war noch nie im Irak oder in der Heimat meiner Eltern, muss ich dazu sagen. Da war ich noch nie und das war eine sehr spirituelle Reise, weil wir auch unser spirituelles Zentrum besucht haben, mein Vater und ich gemeinsam, das Lalisch. Und ich viele Fragen, die ich in meinem Kopf hatte, auch stellen konnte, die mir beantwortet werden konnten. Und ich auf einmal das Gefühl hatte, ich bin jetzt komplett.
Mhm. Und ja, wie wird deswegen denn das Jesidische in Deutschland gelebt? 100.000 Jesiden leben hier.
Genau, das ist die größte Diaspora in Deutschland und im Stillen. Tatsächlich jeder für sich. Es gibt natürlich ein paar Zentren jesidische, die kann man auch besuchen, aber das macht jeder und jeder für sich tatsächlich.
Es gibt strenge Heiratsregeln, habe ich gelesen, bei den Jesiden. Welche Rolle spielt das noch hier in der Diaspora, nur untereinander zu heiraten?
Naja, dadurch, dass wir hier natürlich viele hier natürlich groß geworden sind, verstehen sie diese Heiratsregeln nicht so recht. Und es ist natürlich, man darf nie vergessen, dass diese Heiratsregel aus etwas entstanden ist. Wir werden verfolgt, seitdem es uns gibt, das muss man dazu sagen. Und diese Heiratsregel ist seinerzeit entstanden aus einem Schutzmechanismus, weil man Angst hatte vor, dass man eben ausstirbt oder dass diese Religion ausstirbt. Und wir sind ja keine Schriftbesitzer, also wir haben weder einen Koran noch eine Bibel noch eine Tora. Deswegen werden wir ja in vielen Kreisen als Ungläubige oder das hat den IS dazu ermuntert sozusagen auf uns loszugehen, weil sie sagen, wir sind Ungläubige, weil wir eben auch keine Schriftbesitzer sind. Und Ja, aber hier wird das auch so ein bisschen aufgebrochen, merke ich, dass viele, die hier auch geboren sind, dass viele Eltern damit auch d'accord sind, will ich jetzt nicht sagen, aber man merkt, dass da natürlich so ein Zwiespalt natürlich kommt. Und deswegen muss man gucken, wie man damit umgeht, was man daraus macht. Aber
wie ist es in Ihrer Familie, in Ihren Geschwistern?
Wie meinen Sie?
Ja, diese Heiratsregeln, wird das eingehalten?
Also bisher schon. Und ja, also, aber ich muss auch dazu sagen, dass es gerade bei dieser Heiratsregel oder auch bei allem Religiösen immer darum geht, dass es nie die Familie ist, sondern immer nur darum geht, was könnten die anderen denken? Mhm. Oder was denken die anderen darüber? Oder
wie beim Fußball.
Genau. Also es geht nie darum, was denke ich selbst darüber, sondern was könnten die anderen darüber denken, wenn meine Tochter oder mein Sohn so etwas macht.
Sie selbst sprechen Kurdisch, Sie sprechen Türkisch, sind aber keine Muslime, müssen sich also in mehreren Bereichen unserer Gesellschaft vermutlich auch um Anerkennung, um Akzeptanz bemühen. Wie erleben Sie das?
Ja, also Türkisch verstehe ich auf jeden Fall, spreche nicht so gut, aber es war ja schon immer so, hatte ich immer den Eindruck. Also schon als Kind musste ich mich in irgendeiner Weise mehr beweisen, hatte ich den Eindruck. Wie gesagt, ich war keine besonders gute Schülerin, also konnte damit auch nicht punkten. Ich hatte immer das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Ich bin aber dann leider auch in so eine Opferrolle gegangen und habe dann gesagt, alle anderen sind schuld und ja, ich habe es so schlecht. Und irgendwann habe ich aber erkannt, dass nur ich selbst dafür verantwortlich bin, wie mich auch die Außenwelt wahrnimmt und wie mich die Außenwelt annimmt. Und da braucht es natürlich auch Leute, die an einen glauben, die um einen rum sind. Und da haben meine Geschwister und viele enge Freunde natürlich auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt, dass es Leute braucht, die an einen glauben. Und ich erinnere mich natürlich auch an Sätze von Lehrerinnen und Lehrern, die nicht so schön waren, die mich nachhaltig auch geprägt haben. Und wenn eine Lehrerin zu einem sagt, Tuba, du kannst dich noch so sehr anstrengen, aber aus dir wird doch nur eine Putzfrau, dann wie deine Mama. Und das ist ein ehrbarer Beruf. Aber das, was sie damit gesagt hat, das hat mich natürlich zum Zweifeln gebracht. Und ich habe jahrelang geglaubt, dass sie recht hat. Ich habe diesen Satz zu meinem Glaubenssatz gemacht und das war natürlich fatal und falsch und bin Gott froh, dass ich es geschafft habe, mit Hilfe von vielen Leuten, die an mich geglaubt haben, mich rauszubewegen und eben diesen Mut, den ich dann irgendwann gefasst habe, auch jetzt weiterzugeben an junge Mädchen, weil ich mir vorstellen kann, dass auch sie oder auch weiß bei meiner Arbeit mit den Scoring Girls, dass auch sie mit vielen Vorurteilen zu kämpfen haben.
Die ehemalige Profifußballerin Tuba Tekkal baut also mit ihren Scoring Girls eine Fußballmannschaft in einem Flüchtlingscamp im Nordirak auf. Frau Tekkal, ist schon klar, wann Sie da wieder hinfahren?
Ja, auf jeden Fall in diesem Jahr, wahrscheinlich März, April.
Als Schirmherrin konnten Sie Anne Will gewinnen. Wird die mitkommen?
Sie hat zumindest Interesse bekundet, ob sie dann tatsächlich die Zeit findet, mitzukommen. Das weiß ich noch nicht.
Sie ihren Dienstplan so gestalten lassen?
Ja, eigentlich schon.
Haben Sie Vorstellungen, Träume, Tuba Tekkal, was Sie noch erreichen wollen?
Ach, ich glaube, mein größter Traum oder mein größter Wunsch wäre es, auch wenn es jetzt sehr pathetisch klingen mag, aber dass eben die Arbeit, die wir tun, nicht mehr vonnöten ist. Ich wünsche mir aber auch eine Welt, in der... Ich hatte vor 20 Jahren Herausforderungen und Probleme, möchte aber nicht, dass 20 Jahre später die Scoring Girls vor denselben Herausforderungen stehen. Und wenn wir da an die Struktur gehen könnten, das wäre auch etwas ganz Tolles, was ich mir wünschen würde.
Macht Ihnen das Hoffnung oder haben Sie tatsächlich ernsthaft diese Hoffnung, weil Sie auch sehen, was Ihre Eltern erreicht haben durch Migration?
Absolut. Also ich glaube, wäre ich kein hoffnungsvoller Mensch, würde ich all das, was ich tue, auch nicht tun. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserer Arbeit, die wir leisten tagtäglich, auch dafür sorgen, dass die Welt zu einer besseren wird.
Heute war Tuba Tekkals Aufgabe, für uns in ein Studio beim Deutschlandfunk in Köln zu gehen. Da war sie mit uns verbunden in dieser Stunde. Wir haben uns nicht gesehen, war trotzdem sehr schön mit Ihnen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Tekkal.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.